Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch, den 17. Dezember 2025.
Weil Gleichstellung an allem rüttelt, dieses Jahr Herr Holle die Betten schüttelt. Doch man muss sagen, der Herr Holle kriegt das überhaupt nicht auf die Rolle. Kein Schnee, nicht mal an höchsten Stellen. Und das ist wirklich großer Mist. Man kann eben nicht gleichstellen, was nicht gleichzustellen ist.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Ja, eine Woche bis Heiligabend haben wir noch. Bis dahin hat es der Herr Holle vielleicht auch auf die Rolle bekommen mit dem Schnee. Und während Herr Holle die Betten nicht richtig vernünftig schüttelt, schütteln wir den Kopf über Dinge, die sich hier in Europa tun. Hier erleben wir nämlich, die EU hat ein neues Sanktionspaket beschlossen. Diesmal richtet sich das aber nicht gegen Staaten, Konzerne oder Oligarchen, sondern gegen europäische Bürger. Unter anderem auch gegen Jacques Beau, ehemaliger Oberst des Schweizer Nachrichtendienstes und militärischer Analyst. Ihm wird vorgeworfen, mit öffentlichen Einschätzungen zum Ukraine-Krieg sogenannte prorussische Narrative zu verbreiten. Die Folgen sind durchaus drastisch. Eingefrorene Vermögenswerte, Reiseverbote und faktisch ein Berufsverbot. Über diesen Fall sprechen wir mit dem Europaabgeordneten des Bündnis Sarah Wagenknecht, Michael von der Schulenburg. Was ist konservativ? Zumindest dieses Wort ist heute sehr umkämpft. Für die einen liegt Staub auf dem Konservativen, für andere ist konservativ sein ein ganz wichtiges Element in der Gesellschaft. Heute starten wir eine kleine Sendereihe in der Weihnachtszeit und darüber sprechen wir mit dem Würzburger Geschichtsprofessor Peter Höres. Und schließlich schauen wir nach Frankreich. Ein Konzert auf den Champs-Élysées fällt aus, offiziell aus Sicherheitsgründen, ein starkes, bitteres Symbol für ein verunsichertes Land. Was bedeutet das für Paris, für Frankreich, für Europa? Darüber spreche ich mit dem Frankreich-Experten Robert Kopp. Und Martina Binnig hat den Kommentar des Tages für Sie mit der ernüchternden Erkenntnis, bei der WHO hängt einfach die Schallplatte. Dort kommt man von den eigenen fixen Ideen der Corona-Zeit einfach nicht los. Ich bin Gernot Donowski. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Die Europäische Union hat neue Sanktionen verhängt. Doch diesmal trifft es keinen russischen Oligarchen, keinen Minister und keinen Konzern, sondern europäische Bürger. Einer davon ist Jacques Beau, ein ehemaliger Oberst des Schweizer Geheimdienstes und militärischer Analyst. Ihm wird vorgeworfen, mit Desinformationsaktivitäten die Stabilität der Ukraine zu untergraben und pro-russische Narrative zu verbreiten, etwa in Interviews und Kommentaren zum Krieg. Dafür wurde er jetzt auf die EU-Sanktionsliste gesetzt, Vermögenswerte eingefroren, Reiseverbote, faktisches Berufsverbot. Kritiker sprechen von einem gefährlichen Dammbruch, denn hier wird nicht ein Staat sanktioniert, sondern ein Individuum, und zwar wegen seiner Meinung. Michael von der Schulenburg, Europaabgeordneter des Bündnis Sarah Wagenknecht, nennt das einen Abgrund der Gesetzlosigkeit und fordert, dass das Europäische Parlament diesen Sanktionsrahmen kippt. Über die Hintergründe, die rechtlichen Fragen und die Folgen dieses Falls für die Meinungsfreiheit in Europa wollen wir jetzt sprechen. Schönen guten Tag, hallo.
Ja, hallo.
Herr von der Schulenburg, fassen Sie mal bitte ganz kurz zusammen, was genau ist im Fall Jacques Beau passiert und weshalb halten Sie die Sanktionen gegen ihn für so gravierend?
Naja, sie fallen eben aus dem Rahmen. Ich möchte vielleicht mal mit etwas anders anfangen. Ich war nämlich gestern im Plenum im Parlament. Und dort wurde der Sakharov-Preis an zwei Journalisten, die in Gefängnissen sitzen, gegeben. Einen in Belarus und einen in Georgien. Und da wurde sehr viel gesagt, also die Freiheit der Journalisten, sie können schreiben, was sie wollen, wir stehen dafür und so weiter. Aber kein Mensch in diesem Parlament oder fast kein Mensch, auch kein Abgeordneter, zieht den Bogen über zu den Sanktionen, die wir ja auch gegen sehr viele Journalisten, auch Journalisten im europäischen Rahmen, nicht inklusive auch in Deutschland, durch diese Sanktionen, die wir da an die machen. Jetzt haben wir neue Sanktionen, die sind ja am Montag beschlossen worden im Auswärtigen Rat der Europäischen Union. Und da gehörten eben auch Sanktionen gegen Individuen dazu, unter anderem eben Oberst Jacques Beau. Und das ist was Neues, denn bisher waren die Sanktionen alles gegen Menschen, die eigentlich niemand so wirklich kennt. Das ging da immer unter, aber diesmal wird es eine Diskussion geben. Dieser Mann ist sehr bekannt, er ist sehr renommiert. Ich höre seine Analysen auch. Die sind sehr sachlich, sehr auf den Punkt, ob man mit allem übereinstimmt, ist eine andere Sache. Aber ich finde, da ist nichts Propagandistisches an der Sache. Und jetzt hat man jemanden erwischt in der Schweiz, also den man nicht so einfach unter den Tisch schieben kann wie die Vorgehenden. Wir hoffen doch, dass damit auch diese Problematik, die wir viel früher schon angesprochen haben, wir haben ja auch ein Rechtsgutachten dazu erstellen lassen, dass diese Problematik doch jetzt in die Presse kommt, viel mehr berücksichtigt wird und zu einer Diskussion führt und vielleicht hoffentlich einmal zu einem Gerichtsverfahren, das diese Art von Sanktionen aufheben wird.
Auf wessen, ich sag's jetzt mal etwas salopp, EU-bürokratischen Mist ist das denn eigentlich gewachsen? Aus welcher Ecke kommt das?
Das wissen wir nicht. Also es wird ja nichts gesagt. Wir sehen auch die Rechtfertigung nicht. Wir sehen ja nicht mal, wie man abgestimmt hat. Denn wir gehen davon aus, dass es Einstimmigkeit geben müsste dafür oder zumindest eine Stimmenthaltung. Wir wissen also nicht, wie die anderen Länder eben, wie die abgestimmt haben. Das wird nicht gesagt. Also das ist, ob das geheim ist, weiß ich nicht. Aber es wird zumindest, ist nicht Teil der Information. Das ist sehr schade, denn es würde doch schon interessant sein, wie so eine Entscheidung überhaupt zusammenkommt. Wir wissen auch nicht genau, wer das vorbereitet hat. Wir haben keine Informationen darüber, wer den Antrag gestellt hat. Also all diese Sachen wissen wir nicht. Also wir haben diesen Namen eben im Grunde genommen erst ab Montag erfahren. Und obwohl wir hier im Parlament sitzen, wir haben keinen Zugang zu diesen Informationen.
Die EU begründet die Entscheidung mit Desinformation, mit Einflussnahme im Interesse Russlands. Halten Sie diese Vorwürfe für politisch oder rechtlich tragfähig?
Naja, rechtlich tragfähig sind sie nicht. Wir haben ja da doch ein sehr professionelles Rechtsgutachten erstellt von ehemaligen Richtern des Europäischen Gerichtshofes. Also das ist eine professionelle gemachte Arbeit. Das sind nicht unbedingt Menschen, die mit uns politisch auf einer Linie stehen. Das ist professionell. Wir haben die Frage gestellt, die Art und Weise, wie man hier vorgeht, stimmt das mit EU-Recht und vor allen Dingen mit der Charta der Grundrechte der EU überein und stimmt das auch mit internationalem Recht überein? Und die beiden Experten sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es das überhaupt nicht tut. Also wir haben nicht mal die Frage gestellt, ob solche Sanktionen sinnvoll sind, ob man die moralisch bewerten kann, ob sie politisch sind oder nicht politisch sind. Wir haben einfach die ganz einfache Frage gestellt, diese Entscheidung untergräbt das eigene Rechtssystem der Europäischen Union. Und das ist da bejaht worden. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr schwerer Vorwurf, den wir hier machen. Und wir hoffen, dass jetzt mit den neuen Sanktionen wir doch das irgendwo mehr ins Parlament bringen kann. Bisher hat niemand im Parlament auf uns reagiert. Also es ist ja ein sehr Pro-Kriegsparlament hier. Und dann hoffe ich natürlich auch mit solchen Interviews wie mit Ihnen, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Denn was hier passiert, ist ja etwas Schreckliches. Die Experten nennen ja die Bestrafung dieser Menschen einen zivilrechtlichen Tod. Also das ist keine Kleinigkeit, nicht? Das, wie Sie haben das ja schon angedeutet, die haben keine Verfügungsgewalt über ihre Vermögenswerte, sie können keine Anstellung mehr haben, sie können kein Unternehmen führen, sie haben Reiseverbote, sie haben gar kein Geld mehr zu irgendwelchen Konten. Und das ist von einem Tag zum anderen. Und es gibt gar keine genaue Regelung, wie man das abfedern kann. Es ist unglaublich, was da passiert. Und es ist natürlich nicht nur diese Leute, man macht dann natürlich eine allgemeine Einschüchterung gegen Journalisten überhaupt, nicht? Also deswegen sehe ich eben diesen Widerspruch mit dieser Veranstaltung im Parlament für den Sacharow-Preis. Einerseits in Ländern, die wir kritisieren, aber bei uns selbst. Im Grunde genommen machen wir da was ganz, ganz Ähnliches.
Sie haben das schon angedeutet, Sie sprechen von einem Bruch des EU-Rechts. Worauf stützt sich diese Einschätzung ganz konkret? Also wo liegt hier der Hase im Pfeffer, um das vielleicht doch nochmal genauer rauszuschälen?
Ich bin kein Rechtsgelehrter, also ich kann das nur so hier wiederholen. Also zum einen gibt es keine Anhörung. Nicht jeder Angeklagte hat das Recht zu wissen zuvor, dass er angeklagt ist, hat das Recht darauf zu antworten, hat das Recht auf einen Anwalt. Das wird ja alles enthalten. Das gibt es überhaupt nicht hier. Die andere Sache ist natürlich die Verhältnismäßigkeit. Ich meine, es ist ja ein Grundrecht, die Meinungsfreiheit. Kann man die auf diese Art und Weise einschränken? Und das beantworten eben unsere Rechtsexperten ebenfalls mit Nein. Und da gibt es viele andere Dinge. Ich bin kein Anwalt, aber es geht rein um das EU-Recht, um die Grundrechte, die in der Charta der EU festgelegt worden sind. Die sind hier verletzt worden. Und wir haben ja dazu dann auch Angaben ausgegeben. Wir haben auch eine Zusammenfassung dazu gemacht, wer das lesen will. Und deswegen, die sagen, wir haben da einen Rubikon überschritten, nicht? Und wir sehen ja in der Entscheidung, die wahrscheinlich jetzt bald ansteht, auch über das russische Geld, dass man sich um die Gesetzhaftigkeit, auch unsere eigenen Gesetze im Grunde genommen sehr schnell hinwegsetzt. Nicht dieser Ukraine-Krieg führt dazu, dass wir doch denken, dass wir Sachen machen können, die im Grunde genommen nach unseren Verträgen und Gesetzen im Grunde genommen ungesetzlich sind.
Besonders scharf wird ja auch kritisiert, dass die Betroffenen, wie zum Beispiel Jacques Beau, gar kein Recht auf Anhörung haben, bevor Sanktionen verhängt werden. Also warum ist das aus Ihrer Sicht ein fundamentaler Bruch, auch wenn wir jetzt keine Rechtsexperten sind, aber trotzdem, das kann man gar nicht scharf genug betonen, glaube ich, dass das eine Neuerung ist, ne?
Nein, man hat ihm total das Recht der Verteidigung entnommen. Im Grunde genommen, was man hier macht, das erinnert so ein bisschen an das mittelalterliche Vogelfrei. Wenn jemand von einem Fürsten oder König für vogelfrei erklärt wurde, dann hat er auch kein Recht mehr, sich zu verteidigen. Er wurde auch wahrscheinlich nie angehört und solche Sachen. Wir gehen wirklich in eine Zeit zurück, die ich gedacht habe, hätten wir schon längst überwunden. Auch wenn wir eben unterschiedliche Meinungen haben, aber doch eben doch uns in einem Rechtsrahmen bewegen, über den wir uns alle einig sind. Aber das ist hier nicht mehr der Fall.
Wie wäre denn das richtige Vorgehen, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass irgendeine von diesen Personen ein russischer Agent oder was auch immer sein sollte? Wie wäre dann denn trotzdem das korrekte Vorgehen der Europäischen Union gewesen?
Naja, aber wir haben ja ein Rechtssystem. Ich meine, wenn jemand angeklagt wird, dann gibt es eine Anklage. Ja, die wird dann untersucht und dann geht es zu einem Gericht, dann hat man einen Anwalt, dann wird darüber verhandelt und dann ist das ja, nein, halb oder was immer und dann wird eine Strafe ausgesprochen, die dem entspricht. Hier entsprechen nicht mal die Strafen dieser Sache. Es ist ja eine zeitlose Geschichte. Nirgends steht drin, wie lange diese Menschen unter den Sanktionen leiden müssen. Nichts steht davon drin. Also das ist, sowas gibt es überhaupt gar nicht ansonsten. Ich möchte noch etwas anderes dazu sagen, weil ich ja viel in Ländern mit Kriegen gearbeitet habe. Und in der Nachkriegszeit, eine der wichtigsten Sachen, die man macht, ist die Gewaltenteilung, nicht? Weil Kriege, da geht es ja immer um Gewalt und dass Gewalt zu viel bei einer Person, wie in anderen ist und so weiter, die Gewaltenteilung. Also eine Sache, die aus dem, sagen wir mal, westlichen Welt kommt. Die Grundpfeiler der westlichen Demokratie ist eben die Gewaltenteilung, nicht? Also einer macht die Gesetze, einer entscheidet, ob jemand die Gesetze gebrochen hat und jemand anders führt das dann durch. Das ist ja hier alles in einem. Ich meine, das Dekret, auf das man sich stützt, ist ja im Rat beschlossen worden. Und es ist der gleiche Rat, der dann auch entscheidet, wer darunter fällt und wer dafür schuldig ist. Und gleichzeitig, weil es im Auswärtigen Rat ist, ist ja in den Verträgen vorgesehen, dass Sachen, die im Auswärtigen Ausschuss sind, nicht in den Europäischen Gerichtshof angegriffen werden können. Also es gibt auch gar kein legales Gerichtsverfahren dafür. Also man hat das rund um die Demokratie ja völlig außer, hat was auch mit der EU zu tun. Die EU, die im Grunde genommen als internationale Organisation angefangen hatten, die sich jetzt wie ein Staat verhält in vieler Sicht und eben dadurch dann aber nicht die Gewaltenteilung hat. Und damit im Grunde genommen, wir sprechen ja auch vom Demokratiedefizit der Europäischen Union und das ist ein ganz typisches Beispiel.
Es ist ja total interessant, wie die EU, und das haben Sie ja auch schon erwähnt, sich aus dem Fenster lehnt, als wäre sie ein Staat und als wäre sie über alle Zweifel erhaben. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Thema, nämlich wenn die EU festlegt, was als Desinformation gilt, wer entscheidet dann eigentlich noch, was Wahrheit oder legitime Kritik ist?
Naja, aber das ist ja der Knall. Wir haben ja auch eine Anfrage gemacht. Es gibt keine Definition in der EU, was Desinformation ist. Es gibt sie nicht. Und sie wird auch nicht im Dekret erklärt. Also es gibt nur dieses Wort. Und ansonsten gibt es keine weitere Definition. Das heißt also, Menschen werden verurteilt für etwas, das gar nicht definiert ist. Ich glaube, auch schon das bricht die Rechtsgrundlage, auch als Nichtjurist.
Wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland schaut, da wird dann damit hantiert, dass man den Staat delegitimiert oder abschätzig über ihn spricht. Aber delegitimiert sich die EU durch solche Dinge zum Beispiel nicht einfach auch selber?
Ich glaube, es ist fast noch stärker in diesem Fall. Ist die EU nicht legitimiert? Sie ist nicht legitim, was sie da macht. Das ist also gar keine Delegitimation. Sie hat sie in diesem Falle gar nicht. Also das würde ich so sagen. Zumindest ist es etwas, also die Sache, warum ich sehr traurig bin, ist, wir sind ja hier im Parlament und wir sind ja da 750 Parlamentarier. Es ist doch eigentlich die Rolle von Parlamentariern, der Kommission und diesen Institutionen über die Schulter zu sehen und sagen, macht ihr das eigentlich richtig? Haltet ihr euch an unsere Werte? Haltet ihr euch an unsere Grundwerte? Das tun wir aber nicht, weil es eben was mit Ukraine zu tun haben und da ist dann irgendwo dann irgendwie alles gleichzeitig rechtsmäßig und das ist schade, denn damit schaden wir uns doch nur langfristig selbst.
Was kann jetzt innerhalb der EU passieren? Also Sie wollen die Geschichte natürlich noch bekannter machen. Es soll darüber gesprochen werden, das ist klar. Deswegen sind wir ja auch hier. Aber was kann man rein rechtlich jetzt dagegen machen? Was wird Jacques Beau zum Beispiel dagegen tun?
Naja, ich hoffe, er wird ja was dagegen tun. Ich hoffe, dass wir ihm geholfen haben oder seinen Anwälten geholfen haben, dass wir doch eine sehr detaillierte Analyse davon gemacht haben und die werden natürlich zu einem Gericht gehen und weil sie sind ja auch in der Schweiz, vielleicht gehen sie dort. Ich weiß nicht, ob das möglich ist oder wie das möglich ist. Und wir hoffen natürlich, dadurch, dass er ein sehr prominenter Fall ist und jemand, der ganz andere Möglichkeiten hat als alle anderen, die bisher angeklagt worden sind, dass da doch ein juristischer Fall entsteht, der letztlich diese fürchterliche Geschichte, die die Europäische Union angenommen, Leute im Grunde genommen mit einem zivilrechtlichen Tod zu bestrafen, ohne korrekte Rechtsgrundlage, dass das zu Fall gebracht wird. Das muss doch zu Fall gebracht werden. Ich sehe in meinen Kollegen Parlamentariern leider kein Bedürfnis dabei, aber vielleicht ist eben doch das Recht nur über das Rechtssystem zu finden.
Sagt Michael von der Schulenburg, Europaabgeordneter des Bündnis Sarah Wagenknecht. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Ausführungen.
Vielen Dank.
Liebe Hörer, bewahren statt verweigern, gestalten statt blockieren, das ist grob gesagt die Idee des Konservativen. Doch dieses Wort ist heute umkämpft wie kaum ein anderes. Konservativ, das kann für Traditionsbewahrung stehen, für Realismus, aber auch für Rückschritt. Was aber bedeutet konservativ sein im 21. Jahrhundert wirklich? Darüber sprechen wir jetzt mit jemandem, der sich über politische Richtungen durchaus schlau gemacht hat und darüber sogar ein Buch geschrieben hat, nämlich das Buch Rechts und Links zur Karriere einer folgenreichen Unterscheidung in Geschichte und Gegenwart. Herzlich willkommen dem Würzburger Geschichtsprofessor Peter Höres. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Zunächst, Herr Höres, bevor wir in die Geschichte schauen, wenn Sie jemand fragt, was heißt heute konservativ sein, was würden Sie ihm antworten?
Ja, Kurz- oder Langform, ne? Also Kurzform wäre ein anderer Begriff des Philosophen Hermann Lübbe, Traditionsschonung. Das finde ich eine schöne Sache und die ist auch nicht so abgenutzt.
Traditionsschonung, was ist darunter zu verstehen?
Naja, dass man eben ähnlich wie in der Natur mit also der ökologischen Aufmerksamkeit, ne, mit dem Umweltschutz, ebenso auch mit den immateriellen, aber auch überkommenen Bauwerken, Kunstwerken, Sittengebräuchen, mit der Sprache eben vorsichtig, schonend umgeht und sie so behandelt, dass unsere Kinder die auch noch behandeln können.
Sie haben sich intensiv mit der Geistesgeschichte beschäftigt, vor allem natürlich auch mit der Geschichte. Wie hat sich der Begriff konservativ im Laufe der Zeit verändert? Also ist das heutige Verständnis noch mit dem des 19. Jahrhunderts vergleichbar, nur annähernd?
Also es gibt schon markante Unterschiede. Also der Begriffsinhalt ist nicht beliebig, das wäre immer meine These, aber er wandelt sich natürlich stark. Also im 19. Jahrhundert, danach fragen Sie, war es selbstverständlich, dass er ein konservativer Monarchist war. Sein Herz gehörte dem König, dem Königtum, und das verteidigte er. Und er war ein Gegner des Nationalismus, weil der Nationalismus die Monarchie bedrohte, liberal und egalitär war. Und das hat sich bekanntlich gewandelt. Monarchien gibt es zumindest in Deutschland nicht mehr. Woanders wurde deren Bedeutung stark eingeschränkt. Und an die Stelle sind dann andere Orientierungen gestoßen. Geblieben ist vielleicht, oder ziemlich sicher eigentlich, eine Orientierung an der Religion, an der Moral, an überzeitlichen Werten und an der Patria, ne, dem Heimat und Vaterland.
Mhm. Weil Sie ja schon ein Buch geschrieben haben über zwei politische Richtungen, dann nehmen wir jetzt mal an, dass konservativ ja vielleicht auch eine politische Richtung ist. Aber weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, wer konservativ damals war, der war auf jeden Fall für den König oder für die Monarchie. Gab es denn jemals linke Konservative oder war das etwas, was sich eigentlich ausgeschlossen hat? Es gab ja vielleicht doch Leute, die gesagt haben, der Sozialstaat ist wichtig, Linkssein ist wichtig, aber das Königtum wird hier nicht angetastet. Gab es sowas?
Es gab immer ein sehr großes Spektrum innerhalb des Konservatismus. Wir müssen halt immer schauen, in welche Zeit gucken wir jetzt. Aber wenn wir in die Zeit des Deutschen Kaiserreiches von 1871 schauen, dann gab es die Freikonservative Partei, die also liberaler war als die Hochkonservativen und Deutschkonservativen und die also eher auch ihren Frieden mit dem Verfassungsstaat gemacht hat. Es gab dann die sogenannten Kathedersozialisten, die Professoren, Nationalökonomen, die sehr stark eben sich Gedanken um den Sozialstaat machten, um die soziale Frage, aber eben nicht Sozialisten im Sinne des Marxismus waren und sicher aus heutiger Sicht stark konservative Züge haben. Also die konservative Welt ist ein Kosmos, ist eine ganze Welt, in der es sehr vieles gibt und die eben kaum von einer strikt einheitlichen Doktrin zusammengehalten wird.
Gibt es denn Konstanten, also Werte oder Haltungen, die dem Konservatismus zu allen Zeiten ausgezeichnet haben? Früher wie heute?
Ja, also man könnte mit Friedrich Nietzsche sagen, ein positives Vorurteil für die Ahnen. Also die Vorfahren, die Traditionsstränge, in denen man steht, werden erstmal geschätzt und man versucht, deren Erbe zu bewahren. Das heißt nicht, dass man unkritisch ist oder nicht auch falsche Wege nicht mehr bestreitet, verlässt oder unfruchtbare Zweige abschneidet. Aber grundsätzlich ist das ein Verständnis eben der von mir erwähnten Traditionsschonung. Das Neue muss legitimiert sein, muss sich rechtfertigen vor dem Bestehenden. Die gewachsene Institution, die Ordnung ist erstmal erhaltenswert, weil der Mensch eben ohne Ordnung ortlos ist, nicht leben kann, keine Bindung hat und im All verloren ist. Und deswegen gibt es erstmal einen positiven Bezug zu den gewachsenen Institutionen, zum Staat, zur Ordnung, zur Familie, zur Religion, zur Kultur, die man geerbt hat und die man versucht eben organisch weiterzuentwickeln, aber nicht zu zerstören und die Traditionsbindung nicht zu zerbrechen.
Man hat ja aber auch so ein bisschen das Gefühl heutzutage, dass das Wort konservativ durch das Wort Mitte ersetzt wurde. Also keiner würde heute mehr von sich aus sagen, er ist konservativ und rechnet nicht sofort damit, Gegenwind zu bekommen. Aber jeder will ja heute irgendwie die neue Mitte sein. Also der Begriff konservativ ist stark umstritten. Wer kämpft gerade um diese Deutungshoheit und warum?
Das ist in Deutschland vielleicht auch ein besonderer Fall. Im Ausland ist der Begriff unterschiedlich aufgeladen, aber sicherlich nicht eindeutig negativ. Mitte, muss man fragen, was heißt das? Mitte setzt ja voraus, dass es rechts und links gibt. Sonst gäbe es keine Mitte. Also sozusagen, wer sich da aufhalten will, muss anerkennen, dass es links und rechts auch braucht, ne? Und auch Abschattungen. Und alle können nicht immer in der Mitte stehen. Diese Haltung muss ja auch begründet werden. Wenn man die Mitte aber inhaltlich füllt, also mit Aristoteles, dann ist es die gesunde oder die richtige Mitte zwischen zwei Extremen. Also sozusagen die Tapferkeit ist die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Mitarbeiterfreiheit. Das ist das Beispiel des Aristoteles. Und in diesem Sinne ist die Mitarbeit nicht immer unbedingt arithmetisch. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir verstehen lernen, dass es in einer Gesellschaft und gerade in einer Demokratie beides braucht. Es braucht rechts und links und dann auch Standpunkte, die sich dazwischen befinden. Sonst hat man keine Demokratie mit eben unterschiedlichen Optionen. Und das besagt ja eigentlich der Begriff.
Ist es überhaupt wichtig, dass es Parteien gibt, die sagen, sie sind konservativ? Weil am Ende ist es einfach nur eine hohle Phrase oder ein Label. Ist es eine Orientierungshilfe für Wähler oder ist es einfach ein Spektrum, was in der Gesellschaft abgebildet gehört?
Ja, also ich glaube, eindeutig ist es eben eine Haltung und eine politische Haltung, die mindestens ein Drittel der Wähler, eigentlich könnte man ja mal sagen, wenn man zum Beispiel die Wahlergebnisse in Bayern, in meinem Bundesland, wo ich lebe und arbeite, anschaut, sind weit über 2/3, die in irgendeiner Form nicht links und in irgendeiner Form damit auch konservativ wählen. Ja? Also das ist eine große Gruppe der Bevölkerung. Und wenn man die sprachlich auch vernachlässigt oder sprachlich nicht abbildet oder versucht gar auszugrenzen, ist es nicht nur undemokratisch, sondern natürlich auch hochgradig gefährlich, weil jede größere Gruppe braucht natürlich eine Vertretung in der Demokratie. Wie man das Kind dann genau nennt, man kann, also liberal-konservativ ist sehr beliebt. Früher hieß es oft national-konservativ. Das ist jetzt nicht mehr so gerne gesehen oder rechtskonservativ. Also das verändert sich auch immer wieder, je nach Moden. Ne? Was ich interessant finde zu betonen ist, dass konservativ ja vielleicht ein bisschen so einen Klang auch hat von altväterlich oder Spießigkeit auch. Und ich glaube, das hat sich sehr stark gewandelt. Also der Konservative ist heute ja eher der Opponent des Juste Milieu, der Opponent sozusagen des herrschenden Zeitgeistes und hat eher anarchistische Züge und ist insofern eher cool, als dass er altbacken ist. Ne? Altbacken ist ja gerade eher, würde ich sagen, das Prenzlauer Bergmilieu und das überkommene grüne Studienratsmilieu.
Das ist interessant. Missverständnisse in Bezug auf das Wort konservativ. Gerade viele traditionsbewusste Preußen-Fans zum Beispiel, ja, also Leute, die sich sehr intensiv und positiv mit der deutschen Geschichte beschäftigen, die sagen immer, ja, ja, Preußen war so unglaublich konservativ, aber genau das ist ja ein totaler Fehlschluss. Also man könnte vielleicht sagen, Konservative mögen Preußen, aber Preußen war in der Zeit, in der es erfolgreich war, alles andere als konservativ. Stichwort Sozialgesetzgebung, Stichwort überhaupt Gesetzgebung, Armeereform, diese ganzen Dinge, die Preußen von der Bürokratie und von der Gedankenwelt groß gemacht haben, das waren in deren Zeiten revolutionäre Dinge, wo die Leute sich teilweise an den Kopf gefasst haben. Wie kriegt ihr das hin, ohne eure Gesellschaft zu zerstören, ne?
Ja, man kann sogar noch weitergehen und sagen, Bismarck als ein eminenter Preuße ging sogar so weit, Preußen de facto fast abzuschaffen, ne? Weil Preußen im Deutschen Kaiserreich aufging. Das wurde auch von den Altpreußen stark kritisiert und befürchtet. Also konservativ heißt nicht, einfach nur festzuhalten am Überkommenen, sich festzuklammern, sondern der Konservative hat eben eine enge Beziehung zur Wirklichkeit, zur Lageerkennung. Er sieht, was vor sich geht und will dann eben, wie Bismarck sagt, lieber die Revolution selbst machen und gestalten oder statt Revolution sagt man dann vielleicht besser die Veränderung selbst vorantreiben, als sie zu erdulden oder zu erleiden. Das führt dann halt eben im Einzelnen auch dazu, dass der Konservative die Welt auch mit umgestaltet, ne? Weil durch Einsicht in die Lage. Also konservativ ist eben nicht eine Doktrin, die ein für alles Mal gegeben ist oder die ein für alle Mal quasi transzendent vorhanden ist, wie im Marxismus. Und die dann versucht wird, über die Wirklichkeit zu stülpen, sondern es ist jeweils ein Einpassen auch in die Lage. Und dadurch wird auch der Konservative dynamisch, ne? Ist auch ein Dynamiker. Nach dem Ersten Weltkrieg wusste eigentlich jeder Konservative, dass die Monarchie vorbei ist mit der Flucht Wilhelms II. Nach den Niederlande. Und da blieb ein Schmerz da, aber man stellte sich auch durchaus auf die neue Zeit ein. Ne? Also insofern sollte man nicht das verwechseln mit starrem Festhalten am Überkommenen.
Aber nichtsdestotrotz, also ich will jetzt hier gar kein großes Fass aufmachen mit katholischem Konservatismus, aber ich habe mich mit einem katholischen Geistlichen unterhalten und der sagt immer, wir brauchen eigentlich gar nicht groß aktionistisch zu sein. Wie erfolgreich die katholische Kirche in ihrem konservativen Wesen ist, sehen wir ja die letzten 2000 Jahre. Also so nach dem Motto, uns gibt es immer noch. Aber das leitet jetzt über zu meiner Frage, denn viele sagen, die Konservativen von heute, die sind durchaus verwundbar. Der Konservatismus hat keine Vision. Er will vielleicht nur noch verbessern oder ein bisschen bremsen, aber er hat eigentlich keinen Aktionsplan. Und das ist ja gerade das, was vielen, wie soll ich sagen, heutzutage auch an den ehemaligen Mitteparteien in Deutschland sauer aufstößt, dass da so ein bisschen die Kraft oder der Wille zu fehlen scheint. Auch wenn nicht viele sagen würde, die CDU oder CSU ist jetzt nicht mehr wirklich konservativ, ja, oder die ÖVP, aber sie wissen, was ich meine. Ist das nicht so ein bisschen die Schwäche vom Konservatismus?
Also vor allem, also eine politische Schwäche ist es, wenn man nur versucht, Dinge zu bremsen, ne? Oder weniger drastisch, ne? Also die Energiewende weniger abrupt zu gestalten oder die Migration ein bisschen zu drosseln oder so. Da würde ich Ihnen recht geben, ein positives Programm fehlt einfach. Also die letzte wirklich positive Idee war ja von Kirchhoff für die Union mit der grundlegenden Steuerreform, die also das Land entfesselt hätte und uns vor dem Niedergang bewahrt hätte, diese Flat Tax, ne? Das war auch ein durchdachtes Konzept, was eben einer konservativen Haltung entsprach, aber natürlich eine sehr dynamische Sache war. Und leider wurde dieser Vorschlag von Angela Merkel abgebügelt, weil sie befürchtete, dass er nicht ganz populär ist. Und seitdem hat man eigentlich, zu meinem Bedauern, keine richtig programmatisch positiven Punkte mehr entwickelt. Anders als in anderen Ländern, ne? Wo das durchaus der Fall ist und man durchaus also Ideen entwickelt für eine Umgestaltung der Gesellschaft. Ja. Denken Sie an Italien, an auch an Lateinamerika jetzt gerade. Ne? Da tut sich ja unheimlich viel, auch wenn man das problematisch findet, durchaus in den USA. Aber man sieht, dass es dort Visionen gibt. Oder wenn man an das Thatcher-England denkt oder Ronald Reagan damals in den USA. Das waren Konservative, die hatten aber ein positives Programm.
Konservativ, das klingt so ein bisschen nach gestern und meint doch vielleicht vor allem eines, Verantwortung für morgen. Über das Thema, was ist konservativ, sprach ich mit Professor Peter Höres. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung und für Ihre Zeit.
Ja, ich danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Ein Silvester ohne die Champs-Élysées, das wäre einst undenkbar gewesen. Aber genau das passiert in diesem Jahr. Die Pariser Stadtregierung hat die legendäre Feier am Triumphbogen abgesagt. Aus Sicherheitsgründen, heißt es offiziell. Aber viele Franzosen sehen darin eine Kapitulation vor der Gewalt, ein Symbol für das Scheitern der Migrations- und Sicherheitspolitik. Die einst stolze Grande Nation wirkt verunsichert, beinahe ängstlich und wir wollen heute mal genauer hinschauen. Was steckt hinter dieser Absage? Wie gefährlich ist Paris geworden, gerade an Silvester? Und was bedeutet das für Europa? Darüber spreche ich jetzt mit dem emeritierten Professor für französische Literatur an der Universität Basel und Frankreich-Experte Robert Kopp. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kopp, bringen Sie uns einmal auf den neuesten Stand, bitte. Warum hat Paris die Silvesterfeier auf den Champs-Élysées abgesagt?
Ja, abgesagt ist ein Konzert und dieses Konzert findet erst seit 2 Jahren statt. Es ist also nicht eine Tradition, die da plötzlich gekappt wird. Es gibt immer am 31. Dezember ein Feuerwerk und die Leute versammeln sich auf den Champs-Élysées. Aber die Massenansammlungen sind nicht mehr so beliebt, denn es kommt immer wieder zu Krawallausbrüchen und daher hat man es dieses Jahr aus Sicherheitsgründen mal abgesagt. Es ist nicht so, dass man nicht mehr auf die Champs-Élysées gehen könnte am 31., aber die Sicherheitskräfte sind natürlich auch ein bisschen am Anschlag. Und es gibt diesen Krawalltourismus, der sich in allen europäischen Städten breit macht, bei Massenveranstaltungen, sei es Konzerte, sei es Fußballveranstaltungen oder Ähnliches. Und dann kommt natürlich die Terrorgefahr dazu. Seit den Attentaten vom Bataclan vor 10 Jahren ist natürlich Paris geschockt und möchte unbedingt vermeiden, dass da wieder etwas passiert. Und die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Es gab auch in den letzten Jahren immer wieder Attentate auf Weihnachtsmärkten, und zwar nicht nur in Paris oder in Frankreich. Es war ja auch in München oder Berlin nicht sehr gemütlich.
Die Behörden sprechen von Sicherheitsbedenken. Können Sie uns sagen, wie konkret die Bedrohungslage eingeschätzt worden ist? Abgesehen von dem, was Sie jetzt schon genannt haben. Aber wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt da ja schon einiges zusammen.
Ja, natürlich müssen Sie die Frage dem Nachrichtendienst stellen. Der verfügt über gewisse Angaben, die dem Normalbürger natürlich nicht bekannt sind. Und die Sicherheitslage wird beurteilt von Spezialisten. Und wenn man daran denkt, wie viele Attentate verhindert wurden in den letzten Jahren, dann würde ich eigentlich meinen, man sollte diesen Spezialisten ein gewisses Vertrauen schenken und mal annehmen, dass wenn sie die Sicherheitslage so einschätzen, sie gewisse Hinweise haben, dass es eben ausarten könnte.
Wie liefen die Feiern denn in den letzten Jahren so ab? Also gab es tatsächlich so viele Zwischenfälle, dass man von nicht mehr beherrschbaren Zuständen sprechen kann?
Es gab natürlich Momente, wo die Sicherheitskräfte überfordert waren. Vor ein paar Jahren, als diese Bewegung der Gilets Jaunes, der Gelbwesten, losgetreten wurde, 2018 und 2019, gab es natürlich entsetzliche Szenen in Paris um den Triumphbogen herum und über die Champs-Élysées, eingeschlagene Schaufenster, Diebstahl und so weiter. Und das möchte man unbedingt verhindern. Es ist nicht nur der 31. Dezember, der hier im Visier ist. Es sind immer diese Massenveranstaltungen, die ausufern oder ausarten können. Das Klima ist rauer geworden. Und wie gesagt, dieser Krawalltourismus, diese vermummten Schlägertrupps, die immer wieder auftauchen in allen europäischen Städten, ob es Madrid, London, Berlin oder München sei, die kriegt man natürlich sehr schwer in den Griff, weil sie sich über das Internet immer wieder neu formieren, und denen geht es um Zerstörung, um Diebstahl und so weiter.
Sprechen wir mal ein bisschen genauer an, wer diese Krawalltouristen sind, wenn man sie mal so harmlos nennen möchte, weil das waren ja schon bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn ich zum Beispiel von den Berliner Verhältnissen ausgehe, die in den letzten Jahren hervorgerufen wurden dadurch. Also wer macht denn da Krawall? Wer geht denn da auf die Barrikaden? Wer hat denn da Spaß an der Zerstörung und an dem Austesten der Belastbarkeitsgrenze des Systems?
Schwer zu sagen. Die extreme Linke, die extreme Rechte, die Leute, die mit der Demokratie fertig machen wollen, die gibt es leider in allen europäischen Ländern. Dann kommt dazu, dass immer wieder auch religiöse Faktoren ins Spiel kommen. Die islamistische Gefahr ist längst nicht gebannt. Im Gegenteil, sie ist in den letzten Jahren größer geworden. Man hat es ja auch in Australien jetzt gesehen mit diesem entsetzlichen Attentat auf die Juden. Und dadurch ist die Situation auch zum Teil etwas unüberschaubar geworden.
Mhm. Es ist interessant, dass Sie da so viele Gruppen ansprechen. Wenn ich jetzt tatsächlich wieder auf die deutschen Verhältnisse zurückgreife, das, was man weiß, das ist eigentlich eine sehr homogene Gruppe gewesen von Leuten, die gesagt haben, wir haben eigentlich schon Spaß daran, Feuerwerkskörbe auf Polizeiautos zu schießen und mal zu gucken, wie weit wir es treiben können. Das war eigentlich nur eine Gruppe. Also um es mal ganz direkt zu sagen, da hatte man eigentlich fast nur Probleme mit Migranten. Ist das in Frankreich tatsächlich anders?
Nein, natürlich spielt das eine große Rolle. Man versucht das dann ein bisschen herunterzuspielen, weil Die Migranten sind sehr zahlreich und die Krawallmigranten sind eine Minderheit und man möchte nicht die Migranten gesamthaft verunglimpfen. Aber die Sicherheit hat natürlich mit der Migration sehr viel zu tun. Und mit den relativ offenen Grenzen kommen natürlich auch viele Leute in die europäischen Länder, die man eigentlich lieber nicht hier hätte. Da kommt dazu, dass wenn man diese Kerle verhaftet und einsperrt und dann abschieben will, dass man das gar nicht kann, weil die Herkunftsländer die nicht mehr aufnehmen wollen. In Frankreich gibt es das berühmte Problem der sogenannten OQTF, Obligation de quitter le territoire. Das heißt, man ist verurteilt und man ist gehalten, angewiesen, das Territorium zu verlassen. Und von diesen Ausschaffungen werden nur 7 oder 8% wirklich ausgeführt. Die anderen tauchen irgendwie unter.
Ein Polizeikommissar hat gesagt, 2 Stunden Silvester seien angeblich gefährlicher gewesen als 3 Wochen Olympische Spiele in Paris. Ist das übertrieben oder kommt das der Realität schon recht nahe?
Ja, das kommt der Realität vermutlich recht nahe. Die Olympischen Spiele waren von langer Hand vorbereitet. Es gab Sperrzonen, es gab obligate Durchgangswege und ein riesiges Polizei- und auch Militäraufgebot. Bei Silvesteranlässen ist die Übersicht natürlich schwerer zu erreichen. Die Bewegungen sind ungeordneter und es sind natürlich auch weniger Polizei- und Militärkräfte aufgeboten. Denn man muss ja in allen Städten irgendeine Polizeireserve haben. Und bei den Olympischen Spielen hat man die Polizeireserven von ganz Frankreich in Paris zusammengezogen. Also schon von der Organisation her ist das ein schwieriges Problem. Und daher ist dieser Ausspruch durchaus verständlich.
Der Abend bleibt ja jetzt nicht ganz ohne Programm. Das haben Sie schon erwähnt. Das Feuerwerk um Mitternacht findet statt. Außerdem wird ein Konzert im Fernsehen gezeigt. Das ist schon aufgezeichnet worden und wird einem auf France 2 ausgestrahlt. Die Musik ist also nicht live auf den Champs-Élysées zu hören. Es ist vorproduziert. Ist das die Art und Weise, wie sich die Franzosen in Zukunft das Pflegen ihrer Kultur vorstellen dürfen? Also Leben, Musik machen und Öffentlichkeit aus der Retorte oder so aus einer Plastikscheinwelt?
Nicht unbedingt. Nun, dieses Konzert am 31. Dezember, wie gesagt, das ist noch gar keine alte Tradition. Es fand letztes und vorletztes Jahr statt. Und vorher war es vor allem das Feuerwerk. Das Feuerwerk ist eine alte französische Tradition. Das geht auf die Monarchie zurück. Ludwig XIV. War ein ganz besonders großartiger Feuerwerker in Versailles. Und wenn dieses Konzert ausfällt, heißt das noch nicht, dass auch andere Konzerte ausfallen werden im Laufe des Jahres. Nein, dass wir ganz zur Retortenkultur übergehen müssen, das glaube ich nicht.
Nichtsdestotrotz, die Pariser haben zu dieser Geschichte wahrscheinlich auch eine Meinung. Nimmt man das so hin? Nimmt man das als weiteres Warnzeichen? Ist das ein Zeichen einer weiteren Entwicklung? Schimpft man darüber oder nimmt man es achselzuckend ein bisschen so hin wie, ja, das ist halt jetzt nun mal so, wir leben eben in anderen Zeiten, jetzt sind sie halt da und wir müssen alle irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen? Oder zuckt man auch so ein bisschen weg, um wirklich das anzusprechen, was es ja eigentlich ist? Einfach die Änderungen, die die Migrationspolitik auch mit sich gebracht hat.
Die einen schauen weg, die anderen ärgern sich, noch andere protestieren. Das kommt ein bisschen auf das politische Lager an, wo die Leute verortet sind oder sich verorten. Die Linke schreit, es sei ein Skandal. Die Rechte sagt, es muss Ordnung herrschen. Und in der Mitte sind die Leute ein bisschen unschlüssig oder ein bisschen verunsichert. Irgendwie versuchen die Leute, mit der Sache zurechtzukommen. Denn die Situation ist ohnehin nicht sehr erfreulich, seit der völlig missglückten Auflösung des Parlaments. Frankreich ist ja kaum mehr regiert. unregierbar geworden, hat noch immer kein Budget für das nächste Jahr. Dann stehen Gemeindewahlen an und nachher Präsidentschaftswahlen. Alle haben den Blick nur auf diese Wahlen gerichtet und alle spielen ihr eigenes politisches Spiel, vertreten ihre Spezialinteressen. Die politische Klasse ist recht abgehoben von den Problemen des Durchschnittsbürgers. Und in dieser Lage schreibt man natürlich einer solchen Absage auch nicht allzu großes Gewicht zu. Es gibt andere Sachen, worüber sich man noch mehr ärgern könnte.
Zum Beispiel, also ich hätte nämlich jetzt schon gefragt, inwieweit solche kleinen symbolischen Dinge wie die Absage eines Konzertes zu einem durchaus auch symbolischen Tag wie Silvester, das ist den Leuten ja schon wichtig, Neuanfang und so weiter, dass das die Leute schon so ärgert, dass das eventuell auch eine gewisse politische Stimmung erzeugen oder bestätigen kann. Also inwieweit kann sich denn so etwas auf die Präsidentschaftswahlen 2027 auch auswirken?
Wie gesagt, die Rechte bespielt natürlich das Thema der Ordnung, die Linke bespielt das Thema der Toleranz. Beide Lager versuchen das irgendwie auszumünzen. Inwieweit das gelingt, ist offen. Ich vermute, die Rechte wird eher damit weiterkommen, weil die Unsicherheit oder das Gefühl der Unsicherheit doch relativ groß ist. Und dieses Gefühl der Unsicherheit, das hängt natürlich nicht nur mit der Migration zusammen, auch wenn die Migration immer wieder mitspielt. Diese Unsicherheit, das hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel jetzt das Champ de Mars eingehakt werden soll, weil es dort immer wieder sexuelle Übergriffe, Belästigungen von Frauen gibt. Und das hängt natürlich auch mit der Migration zusammen. Aber dieses Gefühl, es gäbe hier immer wieder auch vor Schulen Belästigungen und dann vor allem natürlich auch das Drogenproblem, das absolut ungelöst ist.
Sagt der emeritierte Professor für französische Literatur an der Uni Basel und Frankreich-Experte Robert Kopp. Herr Kopp, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Liebe Grüße nach Paris.
Danke.
Liebe Hörer, Sie haben vielleicht gestern die Schlagzeile auch gelesen. Sachsen-Anhalt ruft die Corona-Notlage aus. Zum siebten Mal. Es ist offensichtlich so. Manche kommen von ihrem Corona-Fimmel einfach nicht runter. Das passiert aber nicht nur in Deutschland auf Landesebene, sondern auch weltweit. Hören Sie zum neuesten Hokuspokus der WHO den Kommentar des Tages von Martina Binnig.
In der ersten Dezemberwoche hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihren strategischen Plan für das Management der Bedrohung durch Coronavirus-Infektionen veröffentlicht. Und man traut seinen Augen kaum. Das Dokument liest sich ganz so, als wäre seit dem Jahr 2020 rein gar nichts passiert. Als gäbe es keine grauenhaften Impfschäden, keine katastrophalen Folgen der Lockdowns und keine Erkenntnisse zum wirklichen Ursprung des SARS-CoV-2-Virus. Dieses ist bekanntermaßen keineswegs von einer bösen Fledermaus, deren Lebensraum durch den Klimawandel verändert worden wäre, auf den Menschen übergesprungen, wie uns die WHO immer noch weismachen will, sondern wurde von Wissenschaftlern im Rahmen der Biowaffenforschung eigenhändig zusammengebastelt. Doch die WHO tut so, als wüsste sie von alledem nichts. Sie knüpft einfach daran an, was in den Augen ihrer Sponsoren ein riesiger Erfolg war, nämlich die Zulassung und Vermarktung der sogenannten mRNA-Impfstoffe an allen bisherigen Sicherheitsstandards vorbei. Frei nach dem Motto, was einmal geklappt hat, könnte doch noch ein weiteres Mal funktionieren. und gigantische Gewinne generieren. So werden in der neuen Strategie nicht einmal ansatzweise die fatalen Corona-Maßnahmen hinterfragt, die nahezu im globalen Gleichschritt nach Vorgaben der WHO erfolgten, sondern sie werden im Gegenteil als Dauerlösung in Beton gegossen. Die WHO fordert nämlich ein kontinuierliches Corona-Management und stetige Investitionen für sich ein. Kein Land könne der Bedrohung durch mögliche neue Coronaviren allein begegnen, behauptet sie. Nötig sei daher eine Zusammenarbeit über alle Sektoren und Grenzen hinweg, bei der Regierungen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Privatwirtschaft mit der WHO kooperieren müssten. Um die weltweite Überwachung von Coronaviren zu verstärken, will die WHO nun nicht nur ihr Netzwerk aus Referenzlaboren erweitern, auch von Abwasserüberprüfung ist die Rede, die frühzeitig Hinweise auf eine erhöhte Verbreitung der Krankheitserreger liefern könne. Außerdem sollen alle Länder der Welt darauf vorbereitet sein, ihre Testkapazitäten rasch ausweiten zu können. Und es wird eine serologische Überwachung, also Blutproben, zur Messung der Immunität der Bevölkerung als Grundlage für Impfstrategien vorgeschlagen. Die Covid-19-Impfung soll in die routinemäßigen Impfprogramme integriert werden und die Länder sollen proaktiv Informationen zum vermeintlichen Nutzen und zur Sicherheit der Impfstoffe bereitstellen. Damit soll eine hohe Durchimpfungsrate erreicht und die Impfbereitschaft gefördert werden. Darüber hinaus setzt die WHO auf gemeinschaftsorientierte Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Dazu zählen sogenannte kontextbezogene Bevölkerungsinterventionen wie abgestimmte Impfstrategien oder auch der Umgang mit angeblichen Desinformationen. Der Plan steht zudem im Einklang mit anderen Initiativen der WHO als Sonderorganisation der Vereinten Nationen, nämlich zum Beispiel mit dem internationalen Pandemieabkommen und dem Aktionsplan One Health, der direkt der Umsetzung der UN-Agenda 2030 dient, die wiederum den radikalen globalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung Klimaneutralität zum Ziel hat. Nicht zuletzt sollen die Staaten nach dem Willen der WHO in Datensysteme investieren, die etwa Labordaten mit genomischen und verhaltensbezogenen Daten der Bevölkerung verknüpfen. Dadurch soll eine umfassende digitale Gesundheitsarchitektur entstehen, wobei die Daten so aufgeschlüsselt werden sollen, dass eine Mikroplanung für die Impfstoffverabreichung möglich wird. Bei der Finanzierung der neuen Strategie sollen nichtstaatliche Geldgeber wie Stiftungen und Entwicklungsbanken sowie die Impfallianz Gavi einbezogen werden, die bekanntlich von der Gates Foundation im Jahr 2000 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet worden ist. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen, sprich staatsnahe NGOs, Forschungseinrichtungen und Hochschulen sollen den WHO-Plan unterstützen. Insgesamt löst das Papier ein gruseliges Déjà-vu aus und belegt einmal mehr, dass die WHO ein durch und durch korrupter Lobbyverein ist, der alles daran setzt, Zuständigkeiten an sich zu reißen, die eigentlich im Kompetenzbereich der einzelnen Staaten liegen. Die WHO beansprucht damit ganz unverhohlen, durchregieren, durchimpfen und durchzensieren zu können.
Das war der Kommentar des Tages von Martina Binnig. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 17. Dezember 2025. Noch eine Woche bis Heiligabend. Ruhig Blut, Sie haben noch genug Gelegenheiten, die Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Und wenn es mal ganz knapp wird, dann schauen Sie ruhig bei uns vorbei auf shop.kontrafunk.radio. Sie haben wahrscheinlich auch viel Besseres zu tun. Und das haben wir auch. Denn das Politikkarussell, das dreht sich weiter. Wir haben zum Beispiel für heute Abend in unserer 18:20 Live-Journal-Sendung wunderbare Themen. Wir sprechen über ein Konzept zur Senkung der Energiepreise für die Österreicher, vorgestellt durch die FPÖ. Außerdem haben wir den BKA-Bericht Kriminalität im Kontext der Zuwanderung 2024. Schalten Sie ein, heute Abend 18:20 hier im Kontrafunk. Ich bin Gernot Danowski, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.